Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Wir blicken heute in die USA. Allerdings nicht auf den Krieg, den US-Präsident Donald Trump gerade im Iran führt, sondern auf eine Entwicklung, die erstmal weniger spektakulär wirkt, aber möglicherweise viel tiefgreifender ist: der Umbau der amerikanischen Öffentlichkeit. Spezieller die Medienlandschaft. Zeitungen werden verkauft oder geschrumpft, Fernsehsender verändern ihren Ton, Tech-Milliardäre kaufen Medienhäuser. Und gleichzeitig greift der Präsident Journalistinnen und Journalisten immer aggressiver an. Wie frei sind die US-amerikanischen Medien noch? Um diese Frage soll es heute gehen. Mein Name ist Judith Poppe und aus New York ist mir zugeschaltet einer unserer Reporter in den USA, Sebastian Moll. Schön, dass du da bist. Hallo Sebastian.
Hallo nach Berlin.
Sebastian, wo erwische ich dich gerade?
Ich bin in New York, in Harlem, in meiner Wohnung.
Du bist schon seit 25 Jahren in New York, ne? Und arbeitest seit sehr vielen Jahren auch schon als Reporter von dort.
Das ist richtig, ja. Also 25 Jahre brutto mit Unterbrechungen, war zwischendurch ein paar Jahre in Deutschland, aber insgesamt über 25 Jahre in New York, ja.
Das heißt, du begleitest dieses Land schon sehr, sehr, sehr lange, auch in deiner Arbeit. Kannst du mir sagen, was für dich als Reporter die größte Veränderung war in dieser zweiten Amtszeit von Trump?
Ja, also ich meine, natürlich hat man anfangs ein bisschen Angst gehabt und sich ein bisschen Fragen gestellt, was vielleicht passieren kann mit diesen ganzen Data-Mining-Geschichten, von denen man hört, wo ja die Behörden auch ganz schnell Zugriff haben auf alles Mögliche, was man macht und was man nicht macht und wie das unter Umständen den Status gefährden könnte. Aber das hat sich ein bisschen gelegt, weil bis jetzt ist nichts passiert. Mir ist auch das letzte Mal bei der Einreise nichts passiert. Also vielleicht ist man da zu unvorsichtig geworden. Man hat es ja gesehen mit dem Elmar Tevesen. Wenn man da einmal auf dem Schirm ist, dann sind die Journalisten auch ganz schnell, dann auch ausländische Journalisten ganz schnell im Kreuzfeuer.
Ansonsten, kannst du das nochmal kurz erklären für alle?
Der Elmar Tevesen, das war ein ZDF-Korrespondent, der wegen der Bemerkung dann quasi ausgewiesen worden ist. Also das Visum wurde ihm entzogen und er wurde des Landes verwiesen. Und es war ja auch so im Gespräch zwischenzeitlich mal, dass die Visa für Reporter insgesamt auf 5 Monate begrenzt werden, was ja eine kontinuierliche Berichterstattung für Korrespondenten praktisch unmöglich macht, was für mich kein Problem ist, weil ich US-Staatsbürger bin. Ja, aber die Atmosphäre, die war sozusagen schon ein bisschen bedrohlich und bedrückend, muss man schon sagen.
Wenn wir jetzt einmal auf diese Medienlandschaft gucken, wie hat sich das für dich verändert? Spürst du da auch eine Veränderung insofern, dass du sagst, ich lese diese oder jene Zeitung einfach nicht mehr, weil die völlig auf Trump-Linie ist, oder du schaust irgendwelche Fernsehsender nicht mehr?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, Kabelfernsehen konsumiere ich schon lange nicht mehr ausführlich, sondern also an Wahlabenden diese Expertenrunden und die Updates, die schaue ich mir schon an, aber ansonsten ist ja das Kabelfernsehen schon lange schwer zu konsumieren geworden und der Nachrichtenwert und der Informationswert ist relativ niedrig. Das sind ja meistens nur 3 oder 4 Talking Heads von verschiedenen Seiten, die sich dann gegenseitig anbrüllen. Und das ist ja sozusagen der Ton, der Fox News gesetzt hat vor schon über 20 Jahren und den dann die anderen Sender übernommen haben. Und das ist das Format geworden, was die Printquellen angeht. Natürlich schaut man sich immer noch die New York Times an. Das ist immer noch die Newspaper. On Record ist ja auch irgendwie die letzte große Zeitung, die tatsächlich unabhängig ist und noch immer ein Familienunternehmen ist. Ansonsten hat man bis vor kurzem auch immer noch die Washington Post gelesen nach der letzten Runde von Entlassungen und nachdem Bezos da scheinbar doch massiv auch in das Redaktionelle eingreift, kann man das auch nur noch mit Vorsicht genießen. Ansonsten ist es bunter geworden und das geht aber auch schon auf die Zeit von vor Trump zurück, dass man also auf eine immer größere Breite auf Nachrichtenquellen zurückgreift. Also so, ich meine, Atlantic und New Yorker als die großen politischen Zeitschriften, da schaut man immer rein, weil die ja auch Themen setzen. Ansonsten ist in letzter Zeit sowas wie Substack unheimlich wichtig geworden, weil also nicht nur alle wichtigen Journalisten, sondern also auch sonst wichtigen Stimmen von Politikern bis hin zu Akademikern ihren eigenen Substack haben und ihre Arbeit oder den Fokus ihrer Arbeit auch dahin verlagern. Also das ist fast so eins der wichtigeren Medien wieder geworden. Und sonst schaue ich.
Du hast gerade gesagt, es ist bunter geworden. Das klingt fast positiv, Sebastian. Das finde ich jetzt ein bisschen überraschend, diese Wortwahl.
Ich sag mal, es ist einfach vielfältiger geworden. Aber das ist ja eine allgemeine Entwicklung. Dass die traditionellen Medien, dass es für die immer enger wird und dass die natürlich auch von all dem betroffen sind, von dem wir gesprochen haben. Also diese Merger und das Ausdünnen der Zeitungslandschaft und auch die immer starke Konglomerisierung im Kabelfernsehenbereich. Da sprechen wir ja, glaube ich, auch noch drüber, was ja gerade in jüngster Zeit immer schwieriger geworden ist. Aber andererseits sind eben auch gerade deswegen in Alternative oder andere Nachrichtenquellen wichtiger geworden und es ist eben auch wichtiger geworden, die wahrzunehmen. Also es reicht eben, wie gesagt, nicht mehr einfach nur die New York Times zu lesen und CNN zu schauen. Da kommt man nicht mehr damit über die Runden als Journalist.
Du hast jetzt schon ganz viele Beispiele genannt, an denen wir dieses Gespräch aufziehen könnten. Ich zitiere mal ein anderes, das du jüngst gebracht hast in einem Text von dir. Da beschreibst du eine Szene mit Verteidigungsminister Pete Hegseth, der auf einer Konferenz die Schlagzeilen kritisiert, die auf den Fernsehbildschirmen gelaufen sind bei den Nachrichten. Und dann schlägt er auf dieser Konferenz im Nachhinein bessere Formulierungen vor. Zum Beispiel, statt Krieg im Mittleren Osten weitet sich aus, hätte er lieber gelesen, Iran zunehmend verzweifelt. Das ist ja ein massiver Eingriff, also es ist jetzt erstmal eine nachträgliche Kritik. Aber wenn man das so liest, dann hört sich das nach einem zumindest möglichen massiven Eingriff in Pressefreiheit an. Und das klingt ja fast dystopisch. Ganz anders als das Bund.
Ja, also auf jeden Fall. Und das war ja schon in der ersten Trump-Administration so, dass Trump quasi die Medien zum Feind erklärt hat. Wobei das in seiner ersten Amtszeit mehr Rhetorik war und jetzt aber ganz handfest in die Pressefreiheit eingegriffen wird. Also das Hegseth die Medien als unpatriotisch bezeichnet. Trump hat ja dann nachgelegt und hat manche Journalisten als Hochverräter bezeichnet. Und das ist eben nicht nur Rhetorik, sondern da stehen auch klare Drohungen dahinter. Also Trump hat dann angedroht, über die Rundfunkbehörde, über den FCC, Fernsehsendern, die Lizenzen für öffentliche Wellen zu entziehen. Und das ist ja nicht die erste Klage, die er gegen Fernsehanstalten und auch gegen Zeitungen anstrengt. Wobei, wenn man hier mit Experten spricht, geht es gar nicht mal so sehr darum, jetzt diese Prozesse zu gewinnen, was oft aussichtslos ist, aber was damit auf jeden Fall geschaffen wird, das ist so eine Atmosphäre der Einschüchterung. Also kein Medienhaus, kein Verlagshaus will eine kostspielige Klage mit Trump, die sie Millionen von Dollar kostet und Ressourcen bindet, durchstehen. Und ob das jetzt offen oder eher unbewusst ist, also alle werden vorsichtiger. Und insofern zeitigt das schon einen Effekt. Also auf dieser Ebene der offiziellen oder der traditionellen Medien ist also diese Einschüchterungspolitik schon ganz stark und auch sehr bedenklich, was da jetzt passiert.
In dem Text, den ich gerade von dir zitiert habe, da sprichst du auch von einem Krieg gegen die Pressefreiheit oder Krieg gegen die Medien. In welcher Phase dieses Kriegs, würdest du sagen, befinden wir uns gerade?
Ja, also Trump hat damit ja sehr massiv losgelegt vom Beginn seine Amtszeit und ich glaube, dass sich aber in den letzten Wochen oder Monaten die Ereignisse schon überschlagen. Da war ja eben einerseits, worüber wir schon gesprochen haben, diese Massenentlassung bei der Washington Post und dieser massive Eingriff von Bezos in die redaktionelle Politik. Und dann gab's die Übernahme von CBS, von einem der großen vier Fernsehnetzwerken, durch Paramount. Paramount gehört dem Sohn von Larry Ellis, der Trump sehr nahe steht. Und da hat man schon gesehen, dass da sehr massiv in die redaktionelle Politik eingegriffen wird. Da gab es also auch Entlassungen. Da hat der Sender dann auch eine Trump Klage mit einem Vergleich abgewendet, was als eine Form der Bestechung der Rundfunkbehörde gesehen wurde, diesen Merger zu genehmigen. Und CBS ist also seitdem merklich zahnlos geworden und nach dem neuesten Merger jetzt also wiederum mit Paramount, mit Warner Brothers befürchtet man, dass jetzt eben genau das Gleiche mit CNN passiert. Und damit ist die Kabelfernsehlandschaft ja schon, also da ist wirklich nicht mehr viel übrig von den traditionellen Fernsehnachrichten, was wirklich noch unabhängig ist.
Bedeutet das eigentlich, also es sind ja zwei große Filmstudios, die jetzt, obwohl da, doch die CNN-Causa hängt ja auch damit zusammen, aber vielleicht erstmal zu Warner Brothers und Paramount.
Teilst du die Sorge, dass dann aus Hollywood nur noch Filme kommen, die irgendwie Trump genehm sind?
Ja, also es ist kompliziert. Mit Sicherheit ist es nicht gut für die Filmbranche. Ja, und Netflix hat ja auch mitgeboten gegen Paramount und anfangs hatte man noch gedacht, es ist besser, wenn Paramount das kauft, weil Netflix dann das traditionelle Kino endgültig dicht macht, weil sie nur noch an Streaming interessiert sind. Aber natürlich hat man Angst, wenn die Vielfalt der Studios in Hollywood kleiner wird, dass es auch einfach eine geringere Vielfalt an Themen und Filmformen gibt. Und alle Zeichen deuten eben auch darauf hin, dass das nicht zu einer größeren Filmproduktion führt, sondern eher zu Einsparungen in der Zusammenlegung. Also das sind die Sorgen, die man in Hollywood hat, inwiefern Trump jetzt tatsächlich auf die Filmproduktion Einfluss nehmen will, das weiß man nicht. Man weiß, dass Hollywood für ihn schon immer ein Dorn im Auge war und dass er Hollywood genau wie die Medien so zum Feind erklärt hat. Und also jetzt bei den letzten Oscars haben die beiden Filme Sinners und One Battle After Another, die ja beide politisch sind und beide auch sehr gesellschaftskritisch sind, Oscars gewonnen. Und da haben viele Leute gesagt, man weiß nicht, ob die noch produziert würden. Aber was Trump ja eigentlich interessiert, ist nicht so sehr die Unterhaltungsbranche, sondern ist tatsächlich die Tatsache, dass Allison Kontrolle über CNN, über die Nachrichten bekommt. Ich glaube, da hat er viel eher sein Augenmerk drauf als auf die Unterhaltungsbranche.
Lass uns mit diesem Ausblick nochmal zurückgehen auf die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, nämlich in welcher Phase wir uns gerade befinden. Wenn am Ende dieses Kriegs der Tod der Pressefreiheit und das Ende demokratischer Berichterstattung steht, wo sind wir da gerade?
Also ich glaube schon, dass es sich gerade beschleunigt, wenn man eben diese Ereignisse der letzten Wochen und Monate betrachtet, über die wir schon gesprochen haben, dass der Kampf gegen die Medien immer aggressiver wird und dass die Pressevielfalt und die Pressefreiheit immer stärker gefährdet wird. Ich glaube, die Reporters Without Borders, also Reporter ohne Grenzen, die haben so ein Ranking und da sind die USA, was die Pressefreiheit angeht, auf Rang 57 in der Welt abgerutscht mittlerweile. Also das ist kein besonders gutes Zeugnis. Andererseits, wenn man hier mit Experten spricht und da spricht auch die eigene Erfahrung dazu, gibt es doch tatsächlich noch immer sehr viel Journalisten, die sich ihre Unabhängigkeit bewahren und die noch gute Arbeit machen und für die es also auch noch Raum gibt und wo die Handlungsmöglichkeiten der Trump-Regierung gegen die dann doch immer noch relativ begrenzt sind. Also diese Strategie von oben, das sozusagen über wirtschaftlichen Druck versucht Einfluss zu nehmen, das ist eine neue Strategie, die auch in einem gewissen Umfang wirkt, aber die trotzdem die Pressefreiheit nicht völlig verschwinden lassen kann, völlig einschränken kann. Und wie gesagt, es gibt dann auch neue Medienformen und neue wirtschaftliche Modelle, die da wieder Unabhängigkeit garantieren. Also ich glaube nicht, dass die Pressefreiheit in den USA jetzt in den verbleibenden zweieinhalb Trump-Jahren völlig verschwindet. Dazu sind, glaube ich, wie auch in anderen Bereichen, die Institutionen zu gefestigt und zu stark, als dass er das völlig diktatorisch einschränken könnte.
Das ist doch beruhigend.
Ja, wir hoffen alle. Ja.
Sag mal, ich habe zwei Fragen noch zum Schluss. Wenn man sich Trumps Äußerung im Allgemeinen anhört, ja, dann könnte man ja eigentlich meinen, er weiß einfach nicht, was er im nächsten Moment tun will. Das ist völlig erratisch. Was sind jetzt deine Beobachtungen in Bezug auf die Medienlandschaft? Also geht Trump systematisch gegen die Pressefreiheit vor oder fällt uns das so vor die Füße, weil Trump sich das gerade kurz überlegt hat?
Ja, ich glaube schon, dass es genau wie du sagst, dass es schon erratisch ist, dass er da sozusagen so persönliche Fäden führt und persönliche Beleidigtheiten oder Verletztheiten dann sofort politisch ausagiert und dass da keine große Strategie oder kein großes System dahinter steckt, wobei natürlich insgesamt der Versuch, jegliche kritische Presse auszuschalten oder sie einzuschüchtern, schon so eine übergeordnete Strategie ist. Aber dass er das persönlich macht, das sah man ja schon an dem Beispiel von CBS, als er die über, weiß ich nicht wie viele, zig Milliarden Dollar verklagt hat, weil ihm ein Interview mit Kamala Harris nicht gefallen hat, weil es zu positiv gewesen ist. Ja, und dass das schon so sehr persönlich und sehr erratisch bei ihm ist, das ist, glaube ich, schon der Fall. Ja.
Wir haben in den Anfängen der Fernverbindung am Schluss immer die Frage nach der Linken gestellt und dann haben wir damit aufgehört, weil es eh oft um die Linke ging. Aber in diesem Fall scheint mir die Frage doch interessant. Was macht die Linke angesichts all dessen?
Die Linke jetzt in Bezug auf die Medien, auf die linke Berichterstattung?
Auf linke Berichterstattung oder ja überhaupt Widerstand gegen die Einschränkungen der Pressefreiheit?
Naja, also was den Widerstand angeht, was Kommunikationsnetzwerke der Linken angeht und wie die sich organisiert, wie sich der in Anführungsstrichen Widerstand organisiert, über soziale Medien das zum Beispiel und über Signal und Telegram und WhatsApp, das hat man ja zum Beispiel in Minnesota gesehen, wie effektiv das ist und wie effektiv die auch untereinander Netzwerke bilden und miteinander kommunizieren. Und dann gibt's natürlich auf der Linken, ich habe schon ein paar Beispiele vorhin genannt, gibt's doch einige sehr starke Stimmen in der Medienlandschaft, die sich manifestieren und die da eine alternative Meinung und eine alternative Berichterstattung durchaus bieten. Also ich sag's nochmal, The Nation ist ja, glaube ich, eins der wichtigen Beispiele. Es gibt die Mother Jones, die zwar aus Kanada kommt, aber auch eine wichtige linke Stimme ist. Es gibt die Amy Goodman mit Democracy Now. Also da gibt's schon einige Stimmen, die es noch gibt und die also auch weiterhin ja, den Kampf kämpfen um die Meinungshoheit und um die Meinungsfreiheit auch in den USA.
Sebastian, ich gehe viel positiver aus diesem Gespräch raus, als ich gedacht hätte. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder an der Situation.
Ja, das ist schön. Ja, ja. Also es sieht schon, glaube ich, aus der Distanz immer sehr trübe aus, weil natürlich die negativen Nachrichten auch immer verstärkt werden. Aber es ist nicht alles. Es tut sich schon hier noch mehr, als man das vielleicht aus der Entfernung noch so wahrnehmen kann, ja, oder wahrnimmt.
Aber dieser, um das noch, also, weil das ja eine Frage ist, die wir uns alle hier von hier aus immer wieder stellen, wann kommt es jetzt eigentlich zu diesem riesengroßen Aufschrei und diesen regelmäßigen riesen Massendemonstrationen?
Ja, also ich meine, die Massendemonstrationen, einerseits gibt's die ja, ich glaube, jetzt kommt auch wieder der nächste No Kings Day, aber ich glaube, viel von der Organisation des Widerstandes, der findet unterhalb dieser Ebene statt. Es wird zum Beispiel unheimlich viel Energie also jetzt in die Zwischenwahlen, die im Herbst kommen, gesteckt, um da auf allen Ebenen Kandidaten zu unterstützen und auf die Wahllisten zu bekommen. Ich habe gerade letzte Woche war ein Kandidat für den Staatssenat bei mir hier an die Tür und hat Unterschriften gesammelt. Ja, also da passiert schon unheimlich viel. Das Einzige, was man so kritisieren kann, ist, dass das alles dezentral ist, dass es nicht eine Führung gibt und dass es nicht sehr koordiniert ist. Aber das kann auch Vorteile haben, diese Dezentrale. Es ist, glaube ich, ein sehr agiler, flexibler Widerstand auch. Ja, also ich glaube, dann muss man, naja, wie soll man sagen, also muss man keine Angst haben. Das geht nicht weg und es ist auch relativ gesund, dieses Ökosystem an Widerstand und das Ökosystem der Linken, denke ich.
Sebastian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das war's für heute mit der Fernverbindung. Bei Fragen, bei Kritik, bei Anregungen schreibt uns gerne an fernverbindung@taz.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne. Erzählt Freundinnen und Freunden davon. Und natürlich sind wir euch auch dankbar, wenn ihr uns über Taz zahl ich, unser freiwilliges Bezahlmodell, unterstützt. Vielen Dank auch an das Team der Fernverbindung für die redaktionelle Betreuung und an Daniel Fromm für die Produktion. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.